Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des News Aktuell Podcast. Heute nehmen wir euch mit in eine Welt, die oft im Verborgenen liegt, unseren Alltag jedoch maßgeblich prägt, die Welt der Halbleiter. Unser Gast kennt sich in dieser Welt nicht nur bestens aus, sondern er sorgt auch dafür, dass sie sichtbar wird. Florian Martens ist Executive Vice President und Chief Communications Officer bei Infineon Technologies. Mit ihm sprechen wir über die Kunst, komplexe Technologien greifbar zu machen, aber auch darüber, vor welchen besonderen Herausforderungen die professionelle Kommunikation im aktuellen geopolitischen Spannungsfeld steht. Ich bin Beatrix Thaar und freue mich, dass Florian heute für uns Zeit gefunden hat. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist, lieber Florian.
Ja, vielen Dank für die Einladung, freut mich auch.
Und ein ebenso herzliches Willkommen heute auch an meinen Co-Host und meine liebe Kollegin Marissa Neureiter. Hallo, liebe Marissa.
Hallo in die Runde. Ich bin gespannt auf unser heutiges Thema und ich freue mich auf das Gespräch gleich.
Lieber Florian, dann fangen wir doch mal an, dich ein bisschen unseren Hörerinnen und Hörern näher zu bringen, die dich noch nicht kennen. Du bist ja seit mehr als 20 Jahren in unserer Branche. Gestartet hast du deine Ausbildung passenderweise mit einem Journalismus- und Medienwissenschaftenstudium und zwar nicht jetzt hier in Deutschland, sondern in den USA. Wie kam es denn dazu, dass du für dein Studium direkt in die USA gegangen bist?
Ja, gute Frage. Das war ehrlicherweise eine Mischung aus Intention und Zwang. Zum einen lag es schlicht und ergreifend daran, dass ich in der Schule nicht ganz so gut aufgepasst habe und mit meinem Numerus Clausus einige Zeit gebraucht hätte, um in Deutschland mal in einen Studiengang reinzukommen, der mich interessiert. Und zum anderen wollte ich aber schon immer gerne mal in die USA, vor allen Dingen natürlich unter Kommunikationsgesichtspunkten, wenn es um PR, Werbung, Marketing, aber auch Kommunikationstechnologie geht, war Amerika schon immer interessant und vorne mit dabei, auch mit sehr praxisorientierten Studiengängen. Und so kam dann Intention und Notwendigkeit zusammen und ich bin dann Anfang 2000 zum Studium in die USA aufgebrochen.
Und wolltest du dann auch ursprünglich, weil es ja auch ein journalistisches Studium war, Journalist werden? War das so deine Idee anfangs?
Ja, das war zu Schulzeiten der Fall und natürlich, wenn man dann zum Beispiel Schülerzeitungsredakteur ist oder Schulradio betreibt, dann denkt man auch an die journalistische Karriere. Ich habe aber dann relativ schnell gemerkt, dass mich andere Dinge wie zum Beispiel Wirtschaft und Unternehmertum auch interessieren und dass ich auch gerne gestalte und dass mich auch die ökonomischen Aspekte faszinieren. Und so bin ich dann relativ schnell, auch schon mit Beginn des Studiums, manche würden sagen, auf die schwarze Seite der Kommunikation geraten. Aber ich glaube, es gehört ja beides irgendwo mit dazu und ich bin heute noch dankbar über meine journalistische Grundausbildung. Also ich habe Nachrichtenmeldungen geschrieben, ich habe Radiobeiträge gemacht und das war sehr hilfreich und ist bis heute noch sehr hilfreich.
Wir kommen, glaube ich, gleich nochmal zu dem Thema, inwiefern dir das hilft. Und wir kommen, glaube ich, auch nochmal drauf zu sprechen, inwiefern du deine Erfahrungen in den USA auch gerade heutzutage wertvoll in deine Arbeit einfließen lassen kannst. Davor aber noch ganz kurz zu deiner beruflichen Laufbahn. Mhm. Die hat nämlich zunächst in der Automobilbranche begonnen. Du warst über 15 Jahre bei Daimler. Dort hast du eben auch verschiedene Führungspositionen sowohl im In- als auch im Ausland dann wieder übernommen und unter anderem dann auch die Unternehmenskommunikation, die Produktstrategie von Mercedes-Benz BKW und zuletzt warst du als Leiter der globalen Kommunikation bei Daimler Trucks.
Genau.
Bevor du jetzt aber zu Infineon gewechselt bist, warst du dann nochmal fast 4 Jahre bei Siemens, wo du die globale Medienarbeit, die Vorstandskommunikation und auch Thought Leadership Aktivitäten verantwortet hast. Und dann bist du eben von Mercedes zu Siemens und jetzt bald 2 Jahre, ich glaube im Januar ist es soweit,
genau.
Infineon. Was hat dich denn jetzt gereizt aus der Welt der Autos, Industrie und jetzt zu den Halbleitern zu wechseln?
Ja, also Halbleiter und Mikrochips faszinieren mich schon seit meiner Jugend, muss ich sagen. Die sind die Grundlage unseres digitalen und elektrifizierten Lebens und ohne die geht nichts. Ja, und das habe ich schon gemerkt, als die PC-Revolution begann und man darüber gesprochen hat, welche Art von Prozessor man hat und wie schnell sich auch die Rechenleistungen weiterentwickeln. Und es hat sich dann durch mein gesamtes Berufsleben gezogen. Auch ein Auto fährt ja nicht ohne Halbleiter und Mikroelektronik und Chip. Und das war etwas, was mich technologisch schon immer fasziniert hat, wie der Mensch in der Lage ist, auf kleinsten Geometrien solche Rechenleistungen oder Schaltleistungen zu verbringen. Und deshalb war das dann eine Branche, die mich fasziniert, zu einer Zeit, in der sie an Bedeutung weiter zugenommen hat. Ein Unternehmen, das ich schon immer auch aus dem Augenwinkel kannte, weil Infineon stark mit der Automobilindustrie und mit Siemens verbandelt ist, können wir ja nachher auch nochmal drüber reden. Da kam dann vieles zusammen und die Stelle, die Aufgabe an sich war auch super spannend mit einer sehr globalen Aufstellung. Und dann habe ich mich sehr gefreut und freue mich bis heute, jeden Tag bei Infineon sein zu dürfen.
Das ist das Stichwort, weil Infineon, ich glaube, die meisten natürlich kennen Infineon, zumindest eben das Unternehmen, die Marke. Aber was genau eigentlich Infineon macht und wo es herkommt, ich glaube, da setzt es dann bei vielen schon aus. Deswegen, also ihr habt ja dieses Jahr, ich nehme es mal vorweg, 25-jähriges Jubiläum. Richtig. Euch gibt es seit 25 Jahren. Vielleicht zum Warmwerden, bevor wir wirklich in die Halbleiterindustrie nochmal tiefer einsteigen. Kannst du uns so ein bisschen mal zurücknehmen auf die letzten und mit uns gemeinsam in diese letzten 25 Jahre drüber fliegen und aus deiner Sicht erzählen, was denn so die größten Umbrüche in dieser Zeit waren und wo ihr jetzt angekommen seid?
Ja, sehr gerne. Und das ist natürlich auch eine unserer Kernaufgaben mit meinem Team, dass wir auch den Bekanntheitsgrad von Infineon als DAX-Unternehmen ja inzwischen auch weiter erhöhen und auch den Menschen helfen, besser zu verstehen, was machen die da eigentlich. Letzten Endes sind wir eine Ausgründung von Siemens, sind ziemlich genau vor 25 Jahren an die Börse gegangen, dann als eigenständiges Unternehmen sozusagen in die Welt entlassen worden, haben dann auch die Marke etabliert. Und ich würde sagen, wenn du die Lebenszeit eines Menschen hier anlegst, dann sind wir jetzt mit 25 Jahren in unserem besten Alter. Ja, wir sind aus unseren Kinderkrankheiten raus, wir hatten Pubertät, wir sind eigenständig geworden und wir stehen jetzt am Beginn einer hoffentlich extrem erfolgreichen Karriere mit vielen Höhen und Tiefen, zunächst auch einigen Tiefen natürlich, denn da gab es viele Herausforderungen, die entweder am Marktumfeld lagen oder auch an unternehmerischen Entscheidungen, die getroffen wurden und sich dann so nicht eingestellt haben. Aber letzten Endes sind wir heute hier mit 25 Jahren der einzige europäische Halbleiterhersteller in den Top 10. Ja, und da sind wir natürlich auch stolz drauf und setzen alles daran, das zu halten und weiter auszubauen. Wir sind inzwischen mit unseren Produkten, und wir können nachher nochmal reden, was Halbleiter eigentlich sind und wo sie überall drinstecken, sind wir auf der ganzen Welt vertreten und sind aus meiner Sicht ein absolutes Hightech-Unternehmen mit deutschen und europäischen Wurzeln, aber global aufgestellt. Und das war natürlich für uns dieses Jahr auch ein toller Anlass, ein bisschen zurückzublicken auf diese bewegte Geschichte. Aber wir sind davon überzeugt, die besten Jahre sind noch vor uns.
Du hast es gerade schon ein bisschen vorweggenommen. Ihr seid nämlich wirklich der einzige europäische Halbleiterhersteller unter den Top 10 eben in der Branche. Diese Marktposition ist sicher vielen außerhalb jetzt nicht bewusst oder eben auch vielen ist gar nicht bewusst, mit welchen Produkten ihr arbeitet. Ja. Sprich, die wenigsten von uns wissen oder außerhalb der Branche wissen, dass, du hast es auch schon gesagt, eure Techniken in Autos stecken, in Handys stecken, aber auch in Kaffeemaschinen, Solar- und Windkraftanlagen zum Einsatz kommen.
Richtig.
Ja. Weil Halbleiter sind einfach schwer zu visualisieren und auch zu erklären. Und das ist ja jetzt auch der Part deines Jobs, sage ich jetzt mal, die Kommunikation, Produkte und auch den Impact von Infineon von den Produkten sichtbar machen und auch verständlich zu machen. Habt ihr da eine Kommunikationsstrategie, die ihr verfolgt, um diese komplexen Technologien und Produkte veranschaulichen zu können, sie greifbar zu machen und auch die Öffentlichkeit wie uns jetzt so ein bisschen mehr diese wachsende Bedeutung, die du schon relativ früh jetzt visualisiert hast, für dich wahrgenommen hast, aber die vielleicht andere noch nicht kennen, wie macht ihr das sichtbar, diese Bedeutung der Halbleiter draußen?
Ja, das ist eine gute und eine wichtige Frage und eine, die man auch systematisch angehen sollte und wir auch systematisch angehen wollen. Ich versuche es mal in drei Hebeln oder Aspekten zu beschreiben. Also zum einen versuchen wir ganz stark vom Nutzen und der Anwendung her zu denken. Ja, insbesondere wenn wir darüber sprechen, nicht technische Zielgruppen zu beglücken mit unserer Kommunikation sozusagen. Ja. Also dann muss man das wirklich vom Ende her denken in der Kommunikation. Also Beispiele finden und Geschichten finden, Partnerschaften in den Vordergrund stellen, wo unsere Produkte zum Einsatz kommen. Und das dann zweiter Hebel mit plakativen Beispielen und einfachen Wordings. Und ich gebe euch gleich noch ein bisschen konkreteren Einblick, wie wir das dann machen. Und letzten Endes, dritter Punkt, ist einfach auch viel Basis- und Aufklärungsarbeit notwendig. Ja, und das ist das Spannende, finde ich, an vielen neuen Branchen und Technologien, die es halt noch nicht so lange gibt, dass man da einen Beitrag dazu leistet. Heute weiß jeder, was die Pharmaindustrie kann und macht und tut. Und jeder weiß auch, wie die Automobilindustrie funktioniert und was ein Auto tut. Aber viele neue Industrien, zum Beispiel auch alles, was mit Cloud und Daten zu tun hat, auf der Softwareseite oder eben bei uns auf der Hardwareseite jetzt, Halbleiter, Computerchips, Mikroelektronik, muss man auch über einen längeren Zeitraum erstmal erklären und erläutern. Und in diesem Dreiklang versuchen wir zu agieren. Ein super plakatives Beispiel ist die Erfindung des Halbleiterbaumes, da auch sehr stark getrieben durch unseren Chef Jochen Hanebeck, der mal dieses Bild erfunden hat, dass man sich die Halbleiterindustrie wie einen Baum vorstellen muss mit einem Wurzelwerk und einem Stamm, der aus der Erfindung des Transistors in den 40er Jahren herauskommt. Und an diesem Stamm entlang sind dann immer weitere Äste von Halbleitern gewachsen. Und in der Mitte des Stammes ist der Halbleiter, den wir alle im Kopf haben, nämlich der Mikrochip, der was berechnet. Pentium zum Beispiel von Intel oder jetzt eben auch die Nvidia-Chips für die KI. Aber es gibt viele, viele Äste an diesem Baum und diesen Baum haben wir auch visualisiert. Mhm. Da haben wir eine Grafik dazu entwickelt und dann sieht man eben, es gibt einen Ast der Sensoren, es gibt einen Ast, auf dem sind die ganzen Leistungshalbleiter, die Strom schalten und verwalten. Dann gibt es da aber auch zum Beispiel alles, was mit Licht zu tun hat und Photonik. Also auch LEDs sind Halbleiter. Dann gibt es die Mikrofone und Sensoren, die analoge Signale in digitale umwandeln. Das sind alles Halbleiter. Und die sieht man alle auf diesem Baum. Und das ist eines meiner Lieblingsbeispiele, wie man zum Beispiel diese Komplexität und Vielschichtigkeit der Branche in einem symbolischen Bild abbildet. Und daran kann man auch wunderbar Storytelling machen. Gibt es auch noch viele andere Beispiele, plakative Überschriften und auch Verknüpfungen mit aktuellen Themen. KI ist in aller Munde, Rechenzentren sind in aller Munde. Also haben wir für uns die Überschrift gewählt, keine KI ohne Strom. Und diesen Strom, diese Stromversorgung in den Rechenzentren der KI möglichst effizient und nachhaltig darzustellen, machen beispielsweise wir bei Infineon.
Diesen Baum, den du da jetzt erwähnt hast, ist der für intern oder ist es auch eine Visualisierungsmaßnahme für externe Kommunikationsmaßnahmen?
Die haben wir tatsächlich vor allen Dingen aus der externen Notwendigkeit heraus geboren, weil wir vielen Menschen erstmal erklären müssen, wie komplex diese Industrie ist und diese Technologie. Aber wir nutzen es natürlich inzwischen auch intern, beispielsweise im Onboarding. Ja. Also mein Team leistet auch einen Beitrag zum Onboarding der Kolleginnen und Kollegen bei Infineon. Da gibt es so einen Crashkurs Halbleiterei und da ist der Baum auch ein elementarer Bestandteil der internen Kommunikation. Und den zeige ich euch auch gerne, der ist auch kein Geheimnis. Wir waren jetzt gerade erst wieder in Berlin unterwegs und dann haben wir immer einen guten Stapel Ausdrucke von diesem Baum mit dabei und führen dann unsere Stakeholder durch diese Industrie anhand des Baumes.
Ja, vielleicht können wir den dann ja auch, wenn es den digital gibt, in den Shownotes verlinken. Fände ich spannend. Du hattest jetzt ja gerade schon Stichwort Onboarding indirekt über euer Kommunikationsteam und über die Aufgaben, die ihr habt, gesprochen. Deswegen würde ich ganz gerne jetzt da so ein bisschen nochmal tiefer rein fragen. Ihr seid ja sehr international aufgestellt. Mhm. Wir haben recherchiert, 30 Länder sind es, in denen ihr aktiv seid. Du hattest uns im Vorgespräch auch, ich glaube, die Zahl 230 ungefähr, rund, around the board, genannt. So viel seid ihr bei euch allein in der Kommunikation. Was mich mal interessieren würde, was bedeutet das denn für dich so als Leiter der Kommunikation, ein so internationales Team zu führen? Gerade jetzt, wo wir auch immer mehr in hybriden, dezentralen Strukturen arbeiten.
Ja, also zunächst einmal ist das für mich ein Riesenprivileg und eine große Freude, muss ich wirklich ganz klar so sagen. Ich habe jeden Tag mit tollen Menschen aus der ganzen Welt zu tun. Ich lerne auch immer noch neue Kulturen und Gepflogenheiten kennen und ich mag diese Internationalität. Ja, das ist komplex und vielschichtig, manchmal auch anspruchsvoll. Man muss sich nämlich gut darauf einstellen und vor allen Dingen die eigenen Annahmen, Sichtweisen, Gepflogenheiten nicht als gegeben voraussetzen, aber es ist für mich einer der Aspekte meiner Arbeit, die mich am meisten motiviert und die mir am meisten Spaß macht, ein internationales Team zu führen. Und das muss man natürlich auch entsprechend gut organisieren. Dazu braucht es die richtigen Strukturen, die richtigen Prozesse und die richtigen Inhalte. Und es ist auch wirklich eine meiner Kernaufgaben zusammen mit meinem globalen Leitungsteam, dass wir global einheitlich kommunizieren, dass wir global effektiv zusammenarbeiten, aber dass wir eben auch regional, national, vor Ort angepasst und adäquat kommunizieren können. Und das ist mit Sicherheit 50-60% meiner Zeit und macht unglaublich viel Spaß.
Magst du da so ein bisschen konkreter werden? Vielleicht so ein Beispiel anhand von ein, zwei Beispielen oder Themenbereichen, wie ihr das konkret organisiert? Also wie verteilt ihr euch da jetzt geografisch oder auch von den Zuständigkeiten, dass man so ein bisschen was besser sich drunter vorstellen kann?
Ja, gerne. Also grundsätzlich sind wir global voll integriert aufgestellt. Das bedeutet also, dass, und das war auch ein Projekt letztes Jahr, das wir dann konsequent umgesetzt haben, das bedeutet, dass wir alle Kommunikatorinnen und Kommunikatoren von Infineon weltweit in einer funktionalen Organisation vereinen. Und dass wir also keine Parallelstrukturen haben und verschiedene Organisationseinheiten, sondern dass es wirklich eine globale Funktion gibt, Kommunikation und Politik, die global integriert ist und die sich ganz stark an den Bedürfnissen der Stakeholder intern und extern orientiert. Und wo wir auch wirklich versuchen, über die jeweiligen Teams, die Kolleginnen und Kollegen auf der ganzen Welt, in der richtigen Konstellation zusammenzubringen. Also ganz konkret bedeutet das zum Beispiel, alle Kommunikationsmenschen bei Infineon, die an einem Standort für ein Werk, für einen Produktionsstandort arbeiten, sind in einem globalen Team integriert. Dann gibt es natürlich nochmal ein europäisches Team und ein deutsches Team und auch ein asiatisches Team zum Beispiel. Aber wenn man am Standort Kommunikation macht, wenn man Produktionskommunikation macht, ist man Teil eines globalen Teams und hat damit sehr viel Verbundenheit, weil die Themen sind dann doch oft ähnlich und viele Themen hängen auch miteinander zusammen. Die Werke arbeiten ja auch im Verbund, also muss die Kommunikation im Verbund arbeiten. Also das ist ein ganz konkretes Beispiel auf der Corporate Communication Seite. Auf der Business und Marketing Communication Seite wäre es zum Beispiel Automobil. Mhm. Jeder, der bei uns im Team irgendwas mit dem Thema Auto zu tun hat, gehört zum Autoteam. Früher waren die alle verteilt auf verschiedene Funktionen. Ihr kennt es, klassisch interne Kommunikation, Pressearbeit, Executive Communication, Social Media. Das haben wir komplett aufgelöst. Wenn du an einem Thema arbeitest, bist du im gleichen Team mit allen anderen, die am gleichen Thema arbeiten. Weil nur so geht's zusammen.
Ich kann mir vorstellen, das ist auch bei Infineon, vielleicht habt ihr da so ein paar Learnings ja auch schon für andere Zuhörerinnen und Zuhörer, ja dann schon so die ein oder andere Hürde gibt, gab, klar, vielleicht auch immer noch gibt, was Kultur, unterschiedliche Kulturen, auch allein schon die Sprachen, die Zeitzonen, die Orga betrifft. Fällt dir da was ein, wo du sagst, das war jetzt so das, was wir in den letzten Jahren auch nochmal hatten und so gelöst haben?
Ja, klar, also das sollte man auch nicht wegdiskutieren. Zeitzone, Zeitverschiebung ist einfach eine Herausforderung und darauf muss man sich gegenseitig einstellen. Jetzt ist es halt meistens so, dass man in der Zentrale einer Firma sitzend denkt, alle müssen uns nach uns richten, aber vielleicht muss man das auch mal umgekehrt denken. Mhm. Und wir haben dann auch da ganz offen drüber geredet, dass das manchmal Flexibilität erfordert. Ein konkretes Beispiel und eine Lösung dazu ist unser wöchentlicher globaler Check-in, wo sich alle Kolleginnen und Kollegen einwählen. Der war immer montags um 9. Aber da schläft ja die Hälfte der Welt noch. Also was ist die Lösung? Das findet jetzt halt abwechselnd einmal in einer Woche morgens und in der Woche drauf abends statt. Ja? Und es wird aufgezeichnet, sodass man dann die Chance hat, alle 14 Tage zumindest sich zu einer vernünftigen Uhrzeit einzuwählen und live selber mit dabei zu sein. Und das muss man besprechen und organisieren, damit dann man sich in der Mitte trifft und eine gute Lösung findet. Und es ist natürlich auch ein Veränderungsprozess, das ist ganz klar, weil früher waren wir halt alle, egal ob wir an einem Standort außerhalb des Headquarters oder am Headquarter selber waren, wir waren sehr viel mehr beschränkt und begrenzt auf unser unmittelbares Umfeld und konnten uns dann da im eher eingeschränkten Rahmen zeitlich und organisatorisch optimieren. Und das geht heutzutage nicht mehr. Die Sachen hängen alle zusammen. Mhm. Und über die Themen ist es dann sowieso ein Stück weit reingekommen, weil denkt zum Beispiel an die ganze Zollthematik die letzten 12 Monate. Mhm. Das muss ja zwischen den Regionen, insbesondere Europa und USA, besprochen werden. Und da muss man dann auch einen Modus operandi finden, wo man sowas wie Zeitzone dann überwindet oder sich da, wie gesagt, mit Kompromissen in der Mitte trifft. Aber ist ja immer noch ein Thema.
Ja, du hast es jetzt schon angesprochen. Das war ein Punkt, den wir auch heute nochmal mit dir ein bisschen beleuchten wollten, die aktuelle geopolitische Situation. Mhm. Ne? Ja. Weil gerade die Halbleiterbranche, denke ich, in den letzten Monaten immer wieder durch die erratische Zollpolitik der USA ja, gebeutelt worden ist. Und ihr seid ja als einer der führenden Halbleiterhersteller weltweit sicher auch davon betroffen und bewegt euch in diesem ja, geopolitisch sensiblen Markt, in diesem Spannungsfeld, ne, zwischen den Interessen von Technologie, von Handelspolitik, aber auch von Sicherheitspolitik inzwischen. Und auch genau hier spielt ja Kommunikation eine extrem wichtige Rolle. Du hast uns im Vorgespräch, aber auch jetzt vorher schon, auch es ist gefallen, gesagt, dass ihr ja sehr stark auf integrierte Kommunikation setzt. Vielleicht magst du noch mal ganz kurz konkretisieren, was du mit integrierter Kommunikation jetzt in diesem Kontext meinst.
Ja, also hier spreche ich vor allen Dingen von der inhaltlichen Integration, damit man alle Stakeholder konsistent und glaubwürdig bedienen kann in der Kommunikation. Und dieser Begriff ist auch deshalb so wichtig, weil ja die Wechselwirkungen viel, viel stärker geworden sind. Das, was in der Politik passiert, beschäftigt unmittelbar auch die Medien, beschäftigt unmittelbar auch den Kapitalmarkt und damit unsere Stakeholder-Gruppe, Aktionärinnen und Aktionäre und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es hängt alles miteinander zusammen. Und die Zeiten, in denen es so isolierte Themen gab, die vielleicht spitz für eine Zielgruppe relevant waren, aber für die andere komplett irrelevant, die sind lang vorbei. Und natürlich kommunizieren auch die anderen Stakeholder. Und natürlich steht man als Unternehmen auch ein Stück weit in der Beweispflicht, konsistent und glaubwürdig zu sein über alle Stakeholder hinweg. Und deshalb ist diese integrierte Kommunikation so wichtig. Und deshalb finde ich das toll, dass die Firma Infineon sagt, egal ob es politische Kommunikation ist, egal ob es Kundenkommunikation ist, Mitarbeiterkommunikation, Medienarbeit, das gehört zusammen. Das ist Teil einer Organisation und so leben wir das auch. Ne? Wir haben jeden Morgen um 9 ein Check-in, da sind alle diese Funktionen vertreten, aber wir organisieren das auch global und sagen ganz bewusst, dass die Kommunikationsfunktionen nicht in der klassischen alten Ressortdenke, interne Kommunikation, Pressearbeit, Social Media und so weiter organisiert werden, sondern funktional integriert über die Themen und die Zielgruppen hinweg. Und das hilft uns jetzt natürlich ungeheuerlich, auch bei solchen Themen wie Zöllen und auch Krisenthemen, geopolitischen Themen, weil wir von Beginn an immer zusammen an einem Thema arbeiten und dann sauber aussteuern können. Ja, dann wird der Kundenbrief geschrieben oder die Kundenkommunikation geschrieben, die Politikerkommunikation angeleiert, die Sprachregelung für die Pressearbeit definiert, aber es beginnt von Anbeginn an sozusagen aus einer Hand zusammen und das macht es unglaublich effektiv und effizient und geht auch gar nicht mehr anders.
Seid ihr denn, weil es ja so volatil ist, überhaupt in der Lage oder ist es gerade in dieser Volatilität ein Anker, mittelfristig zumindest Botschaften zu entwickeln?
Ja, absolut. Also gerade in diesen stürmischen Zeiten ist es ja besonders wichtig, dass man klar gezogen hat für sich als Organisation, wofür stehen wir eigentlich? Was ist unsere Geschichte? Und die haben wir bei Infineon auch mit dem Generationenwechsel im Management vor 3-4 Jahren klar definiert. Wir stehen für Digitalisierung und Dekarbonisierung zusammen mit unserem Ökosystem und unseren Partnern und wir ermöglichen eben die zweifache Transformation von Digitalisierung und Nachhaltigkeit durch unsere Technologien. Und unsere Technologie ist ein entscheidender Hebel, um eben die Digitalisierung und Elektrifizierung unserer Welt voranzubringen, und damit positiven Mehrwert für alle zu generieren. Das ist unsere Geschichte, die ist unabrückbar. Und auch wenn jetzt vielleicht in den letzten 2 Jahren das Thema Dekarbonisierung und Klimawandel an der einen oder anderen Stelle wieder in den Hintergrund getreten ist, bleiben wir da konsistent. Und wir haben jetzt zum Beispiel auch herbeigeführt, dass wir für einen Zeitraum von mindestens 6 bis 12 Monaten auf der Vorstandsebene auch nochmal vereinbaren, welche Fokusthemen setzen wir denn als Unternehmen. Und sagen, wir richten die ganze Firma in ihrer Kommunikation sehr bewusst gemeinsam auf ein paar Fokusthemen aus, beispielsweise künstliche Intelligenz, beispielsweise Quantencomputing, um eben diese Durchgängigkeit zu haben und diese Konsistenz zu haben. Und selbst wenn sich ständig irgendwas ändert und in der Welt irgendwelche Bewegungen entstehen, wir wissen durch diesen Kompass, durch diese Fokusthemen, worauf wir uns immer wieder konzentrieren wollen und wo wir auch die Verknüpfungspunkte herstellen wollen. Also lange Antwort auf eine kurze Frage. Es ist unglaublich wichtig, ein stabiles Messaging zu haben. Natürlich ist es dann nicht auf immer und ewig in Stein gemeißelt. Und natürlich muss man da auch immer drauf schauen, ist das noch relevant, passt das noch in die Zeit? Und das kann man dann auch anpassen. Aber du brauchst eine gewisse Betonplatte als Basis, die du mal gegossen haben musst in der Kommunikation, weil sonst tappst du nur auf matschigem Untergrund und kommst wirklich in unbequemes Territorium, wenn du keine klare Story hast.
Ja, das glaube ich. Das glaube ich, dass es einerseits Halt gibt, aber auch Herausforderung ist in dieser aktuellen Gemengelage an Spannung, die durch unterschiedliche, zum Teil extrem unterschiedliche Interessen und Richtungen, die jetzt zum Beispiel USA einschlagen, entsteht. Also das glaube ich schon, ne, dass das auch schon auch eine Herausforderung ist.
Ja, aber ich weiß, dass das für viele frustrierend ist und auch enttäuschend. Ich habe mir irgendwann angewöhnt, zu versuchen, den Spieß umzudrehen, vielleicht auch einfach nur, um es für mich selber mental besser packen zu können und zu gucken, aber wo gibt es denn noch Gemeinsamkeiten? Was vereint und verbindet uns denn noch? Ja? Wenn du zum Beispiel an das Thema Energie denkst, das ist einfach für alle Gesellschaften und Wirtschaften unglaublich relevant. Jeder mag es vielleicht unter anderen Gesichtspunkten betrachten, aber eine nachhaltige, sichere, saubere Energieversorgung ist auch in Amerika nach wie vor wichtig. Und das ist unser Kerngeschäft über unsere Leistungshalbleiter. Und dann versuchen wir halt darüber zu reden, was uns noch verbindet, wo unsere Interessen gemeinsam sind. Und das geht auf Unternehmensebene, aber natürlich auch auf Länderebene. Damit will ich nicht signalisieren, dass ich total naiv bin und immer noch in einer perfekten multilateralen Welt lebe. Mir ist schon klar, dass wir in einer sehr unilateralen Welt leben und selbst bilaterale Themen zunehmend schwerer zu klären sind zwischen Nationen. Aber es gibt auch in der Kommunikation Chancen, Dinge zu betonen, die uns verbinden und worauf sich alle verständigen können. Aber die werden weniger, das muss ich auch dazu sagen. Also es gibt immer mehr Themen, wisst ihr sehr, sehr gut und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bestimmt auch, wo eher gespalten wird und wo es eher Divergenz gibt als Konvergenz. Aber umso wichtiger finde ich, ein bisschen Idealismus vielleicht auch von meiner Seite, eben zu gucken, wo gibt es denn noch Dinge, die uns verbinden.
Jetzt haben wir so ein bisschen auch schon angeteasert gehabt, das ist natürlich auch gerade für eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, es sind ungefähr 58.000, glaube ich, weltweit, ja, auch ein bisschen angespannt. Auch die fühlen sich ein bisschen unsicher, es sind unsichere Zeiten, alles ist ein bisschen unübersichtlich. Wie schafft ihr denn auch interne Transparenz? Also wie kommuniziert ihr offen über diese Herausforderungen, ohne auch hier noch mehr zu verunsichern? Gibt es da interne Kommunikationsformate, wo ihr auch die Mitarbeiter und die aktuellen Bedürfnisse so ein bisschen noch ernster nehmt als sonst? Oder sagt ihr intern, hat sich nicht viel verändert?
Nein, es hat sich sehr viel verändert und auch das Selbstverständnis einer internen Kommunikation heutzutage ist ein ganz anderes. Bei uns heißt das Team auch gar nicht mehr interne Kommunikation, sondern die heißen People and Transformation, ja, Personal, Menschen und Transformation, um eben auch dieser ständigen Veränderung Rechnung zu tragen, die wir heute alle erleben, innerhalb und außerhalb eines Unternehmens. Und die Truppe geht auch mit dem Mindset zusammen mit HR und dem Management der Firma an die Mitarbeiterkommunikation ran, dass wir im Grunde genommen Begleiter von Veränderung sind und dass die Aufgabe der Kommunikation es ist, in dialogorientierten Formaten und in Begegnungsformaten den Austausch darüber zu ermöglichen, was ist gerade warum in Bewegung, was ist unsere Strategie dazu, wieso werden bestimmte Entscheidungen getroffen, wie sie sich darstellen, und das macht dieses Team. Ganz konkret haben wir zum Beispiel eingeführt, dass wir das Vorstandstownhall, das in der Vergangenheit eher hier am Firmenhauptsitz in München stattgefunden hat, dass wir das in ein globales Meeting umwandeln und dass wir jetzt einmal im Quartal ein globales All-Hands-Meeting haben. Das wird in die ganze Welt gestreamt. Alle Kolleginnen und Kollegen können sich da drauf schalten und Fragen stellen, dass wir da einen Vorstandstownhall haben, das weltweit und als Dialogformat organisiert wird. Und dann gibt es natürlich begleitend dazu, weil das ist ja sehr übergreifend und betrifft viele Themen, gibt es natürlich zu einzelnen Initiativen dann jede Menge andere Formate und Maßnahmen, beispielsweise zur Digitalisierung und zur Bedeutung von KI, auch wie wir KI nutzen. Mhm. Und was wir tun, um digitaler zu werden bei Infineon, gibt es dann spezielle Formate, die wir über Webcasts, Live-Webcasts oder auch Online-Sessions, Schulungen, Check-ins, Webinare dann begleiten, auch teilweise zusammen mit HR. Und so gibt es zum Beispiel in 14 Tagen einen Live-Webcast zur Digitalisierungsstrategie von Infineon, wo sich alle Kolleginnen und Kollegen mit unserer Digitalvorständin einbringen können und wir dann virtuell diskutieren.
Ja, ich glaube, das geht auch gar nicht mehr anders, ne? Also, dass man intern und extern, also so integriert, dass man die Mitarbeitenden mitnimmt und sie auch in die Transformation, in die Prozesse und in die neuen Technologien so mitnimmt, dass sie sich auch, wie sagt man so schön, auf dem Zahn der Zeit, wollte ich schon sagen. Mir fällt gerade der Ausdruck nicht ein.
Ja, die müssen sich abgeholt fühlen, okay, ne? Und eingebunden fühlen und gehört fühlen. Ja, also das ist ja auch alles das, was wir als Menschen auch brauchen und haben wollen. Und das kann ich auch nur zu gut nachvollziehen. Ja, also wir müssen ja alle mit dem Wahnsinn umgehen, den wir da erleben. Und der kommt ja immer häufiger und intensiver. Also es sind ja Dinge wie globale Pandemien und Krieg vor unserer Haustür passiert, die hätten wir uns nicht erträumt und vorstellen können. Und doch sind sie eingetreten und damit müssen wir alle umgehen.
Ja. Jetzt, lieber Florian, kommen wir schon zum Ende unseres Podcasts. Ich glaube, wir hätten noch lange sprechen können. Und den beenden wir jetzt mit unserer Gamechanger-Frage.
Oh, ja. Gut.
Hast du ein Tool oder ein Produkt oder ein Ereignis, einen Menschen, ein Event, eine Methodik, die dich ja in letzter oder auch schon länger in deinem Leben so berührt oder so in dein Leben eingegriffen ist, dass du sie als Game Changer bezeichnen würdest?
Ja, ich finde es eine total spannende Frage und habe da auch drüber nachgedacht und kam dann tatsächlich zu der Erkenntnis, ja, definitiv, es gibt ein paar Gamechanger, die mein Berufsleben, aber auch mein persönliches Leben wirklich nachhaltig verändert haben, und die kommen aus der Technologieschiene heraus. Und ich erzähle euch jetzt mal die Geschichte, als ich 1996 noch als Gymnasiast bei der DLR, der Deutschen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt, war, und dann haben uns die Wissenschaftler dort ein Tool vorgestellt, das hieß Netscape. Das war der erste Webbrowser. Der war zu dem Zeitpunkt ganz neu und die hatten auch eine Modemverbindung und die sind dann mit uns durchs Internet gesurft.
Diese tollen Piepgeräusche waren das, oder?
Ja. Ich wollte gerade sagen, ich erinnere mich noch an diese Piepgeräusche.
Die Piepgeräusche, genau, die dann die Eltern immer geärgert haben, wenn man als Kind dann die Telefonleitung stundenlang blockiert hat. Aber das war für mich ein absoluter Aha-Effekt in der Kombination mit dem Browser und mit den Möglichkeiten des Internets. Und 2-3 Jahre später im Studium in den USA haben wir dann zum ersten Mal Google benutzt. Mhm. Und das war ja der erste Suchalgorithmus, war kein Internetkatalog mehr, so wie die Vorgänger wie Lycos oder Yahoo, und das war ein absoluter Gamechanger. Also da habe ich mir schon beim Benutzen gedacht, das ist so cool, das ist so effizient und effektiv, da kommt so viel mehr dabei raus, das wird alles verändern in der Kommunikation, im persönlichen Leben. Und den Effekt hatte ich dann 2007 noch einmal, als wir mit Kumpels in New York das erste iPhone in Betrieb genommen haben. Das war damals unfassbar, was für eine Revolution das auch einfach für einen selbst bedeutet hat. Und du auf einmal dein ganzes Leben, egal ob für Prozesse oder nur Musik hören oder telefonieren, mit Freunden kommunizieren, Geschäfte tätigen, was auch immer, das war auch ein Game-Changer-Moment. Und wir wissen ja auch alle, dass das auch fürs Kommunikationsverhalten und für unsere Profession einer der Momente war. Aber es hat auch in meinem Leben viel verändert. Und ich denke es mir immer wieder, wenn man dann mit seinem Smartphone wie so ein digitales Schweizer Taschenmesser durch die ganze Welt reist und alles erledigt, was du dir nur vorstellen kannst, das ist schon faszinierend. Und da stecken Halbleiter drin.
Da schließt sich der Kreis wieder. Genau. Ich habe auch vor kurzem gerade wieder, irgendwie ist mir das angezeigt worden, ich weiß nicht, ob es bei Instagram war oder so, diese Rede von Steve Jobs damals, wo er dieses iPhone präsentiert hat, ja, wo die Tastatur plötzlich auf dem Display ist, von BlackBerry damals mit der Tastatur noch in das Display integriert.
Schaut es euch alle an, es gibt es auf YouTube noch, das ist einer der coolsten Momente in der Kommunikation überhaupt. Steve Jobs und Apple, Storytelling, Produktreveal, Emotion, Herz, Hirn und Verstand, alles zugleich angesprochen. Absolut genial, kann ich jedem nur ans Herz legen. Dauert 10 Minuten auf YouTube. Das ist Kommunikation in Perfektion und das finde ich cool.
Jetzt ist es fast schon brutal, dass wir hier einen Cut machen, aber die Zeit geht langsam zu Ende. Und vielen Dank, Florian, für deine spannenden Einblicke in die Welt der Halbleiter, in eure besonderen aktuellen Herausforderungen der Kommunikation in einem globalen geopolitischen Umfeld. Es war sehr interessant zu hören, wie ihr bei Infineon gerade diese komplexen Technologien auch greifbar macht und gleichzeitig auch den Spagat zwischen lokaler Anpassung und globaler Konsistenz meistert. Ich bin auch sehr gespannt, was uns von Infineon als Erwachsener im besten Alter oder in Startlöchern, wie du es bezeichnet hast, noch erwartet in den nächsten Jahren. Und ich glaube, wir haben heute ganz gut gesehen und verstanden, was Halbleiter sind, wie sehr sie unseren Alltag auch prägen. Zumindest ich habe mir hier einiges mitgenommen und sehr viel dazugelernt. Ich bedanke mich für das Gespräch bei dir und auch fürs Zuhören.
Ja, vielen Dank euch. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und die Zeit verging wie im Flug. Vielen Dank.
Danke auch von meiner Seite. Ich verrate euch jetzt abschließend noch was. Ich habe das erste iPhone noch. Ich habe es aufgehoben.
Das solltest du behalten, das ist jetzt schon was wert.
Ich glaube auch. Vielen herzlichen Dank, lieber Florian, auch nochmal von mir.
Danke euch.
Tschüss.
Tschüss, bis bald.